und wie sie polterten die Medien. Erinnert sei an das Fernsehspiel des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 1990 mit dem Titel Kahlschlag. Deutschland war darin eine Steppe, Baumstümpfe, kahle Hänge und das Grauen. Es war einfach schrecklich, was auf uns zukommen würde. Spiegel und Greenpeace Magazin setzten noch eins drauf. Sie druckten eine Fotodokumentation der Münchner Gesellschaft für ökologische Forschung mit Bildern von Waldstücken aus den Jahren 1988 und 1995. Endlich konnte man den Lesern anhand exemplarischer Waldstücke einmal zeigen, dass es wenige Bäume doch gab. Doch zwischen den beiden Aufnahmen war 1990 der Orkan Wiebke über das Land gefegt und hatte eben dort 120 Bäume entwurzelt. Davon war in den Bildunterschriften bei Spiegel und Greenpeace Magazin jedoch nichts zu lesen. Dirk Max Einer und Michael Mirsch schrieben dazu in ihrem Buch Öko-Optimismus: So konnten unbedarfte Betrachter den Eindruck gewinnen, Luftschadstoffe hätten die verschwundenen Bäume quasi weggeätzt. Wissenschaftler und Journalisten hatten sich gründlich verlaufen im Märchenwald. Das stille Sterben, Säureregen im deutschen Wald, Spiegel 1981. O Tannenbaum, wo sind deine Blätter? Zeit, 25. Dezember 1981. Der saure Tod, Stern 1982 und noch 20 Jahre deutscher Wald. Zeit 1983 waren jene Artikel, die die Hysterie am meisten anheizten. Schauen Sie ihn nochmal an. Bald gibt es diesen Wald nicht mehr, wusste die Zeit ihren Lesern das Frühstück zu verderben. Kampf um die Schlagzeilen und düstere Prognosen wie »Wer den Wald liebt, kann nur noch beten«, Spiegel 1984 oder »Das Waldsterben breite sich aus, wie die Pocken«, Spiegel 1984, weckten unheilvolle Assoziationen. Holzfachmann Holzberger bemerkt dazu kritisch: Das Klischee Waldsterben dient als Background für das apokalyptische Szenario, das geradezu lustvoll ausgemalt wird. Der Spiegel strickt seine Masche. Strickmuster einer Spiegelgeschichte vom 1. Oktober 1984, Waldsterben Alarmstufe 1, sind wieder einmal kühne Prognosen, die heute nur noch als Glosse taugen würden. Ihr zufolge seien die deutschen Förster auf der Suche nach einem Platz, der das Holz der sterbenden Wälder aufnehmen sollte. 6000 Millionen Festmeter. Und weil es so schön grausig war, spekulierte man gleich, ob nicht der Bodensee bald voller Stämme sein werde. Im Vorspann des Artikels heißt es: Seit dem letzten Herbst haben sich die Waldschäden erneut verdoppelt. Forstbehörden fahnten schon nach Lagerflächen für Großanfälle von Rundholz. Suggeriert wurde den Lesern, dass bald viele deutsche Gewässer mit Baumskeletten bedeckt sein würden, weil man sie nicht mehr alle an Land lagern könne. Die Fläche des gesamten Landes Hamburg könnte man mit den bald absterbenden Baumstämmen einen Meter hoch einstapeln, so der Spiegel am 1. Oktober 1984. SZ-Mitarbeiter Müller-Ulrich berichtet darüber, welche unmittelbaren Folgen Prognosen wie diese hatten. Ein paar Vertreter der holzverarbeitenden Industrie Schwedens nahmen die Reportage für bare Münze und begaben sich nach Deutschland, um die gigantischen Mengen des billigen Holzes aufzukaufen. Enttäuscht und unverrichteter Dinge musste die Delegation wieder nach Skandinavien zurückreisen. Fleißig gestrickt hat auch die Zeit, heißt es doch im Vorspann einer Reportage vom 25. Dezember 1981, »O Tannenbaum, wo sind deine Blätter?« Wintersonne im dunklen Tann, Nadelduft und Weihnachtsstimmung. Das romantische Stimmungsbild aus dem bayerischen Wald trügt. Wer mit geschärftem Blick in die Wipfel der Tannen und Fichten schaut, entdeckt Anzeichen einer Waldkatastrophe. In der Redaktion des wöchentlich erscheinenden Intelligenzblattes muss seinerzeit eine ansteckende und sich auch auf andere Redaktionen übertragende Augenerkrankung grassiert haben. Folgten im deutschen Blätterwald doch Überschriften wie »Umwelt«, »Tödlicher Duft«, »Stern«, »Jetzt stirbt der Wald« und dann »Zeit«. Es war einmal ein Wald, »Stern«. Ist der Wald noch zu retten? »Zeit«. Deutschland bald ein Land ohne Wald, »Stern«. Und weiter sterben die Wälder, »Zeit«. Die Tanne stirbt aus, »Stern«. Der Förster sieht rot, »Zeitmagazin«. Neues vom Waldfriedhof, »Zeit«. Viren greifen die Bäume an, »Zeit«. Waldsterben, neuer Schub, Spiegel. Offenkundig war ein Wettbewerb unter den Hamburger Redaktionen über die Frage entstanden, wer das Klischee am besten in eine Schlagzeile pressen konnte. Recherchiert wurde wenig. Holzberger, der alle zum Thema erschienenen Artikel in mühevoller Kleinarbeit begutachtete, schreibt dazu: Eines ist jedoch gewiss. Die Journalisten konstruierten ihr Waldbild in der Stadt. Sie telefonieren mit den Experten, treffen sie allenfalls am Rande eines Symposiums persönlich. Daher kann der Anteil originären Materials an der Recherche nicht groß sein. Holzberger weiter: Zur Praxis des Klischees gesellt sich die Datenbankrecherche, wie in der Stern-Story Der saure Tod. Sie fasst die bisherigen Thesen und Inhalte pointiert zusammen, baut bereits bekannte Zitate ein. Eine Recherche vor Ort findet nicht mehr statt, stattdessen wird Bezug auf eine vertrauliche Studie genommen. Vermutlich hat der Autor dieser erkennbar nach redaktionellem Strickmuster verfassten Story mit keinem einzigen Förster mehr gesprochen. Im Zuge der Recherche keinen einzigen Wald besichtigt, sondern all seine Daten stammen aus zweiter Hand. Ähnliches bescheinigt Holzberger auch der Zeit, deren Artikel Noch 20 Jahre Deutscher Wald offenbar keiner Recherche mehr bedurfte, kommentierte er doch auf gesicherter Grundlage. Im deutschen Kampagnenjournalismus erscholl es aller Orten: Wollt ihr das totale Wald sterben? Ein Intellektueller musste das natürlich kritisch pointieren. Der Vorspann zu einem Artikel von Hans-Magnus Enzensberger im Stern beschwor deshalb noch einmal den Mythos von Volk und Wald. Die Germanen konnten sich noch in seinem Dickicht verbergen, als sie gegen die Römer kämpften. Die Künstler der deutschen Klassik verklärten ihn zum Schauplatz für Schäferspiele, wie Philipp Hackert in seiner Waldlandschaft von 1805. Die Romantiker errichteten mit ihm ein grünes Bollwerk voller Feen und Geister gegen die beginnende Industrialisierung. Heute in der Zeit des Schwefelregens sind die Tage des vielgemalten und oft besungenen deutschen Waldes gezählt. Der Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger durchforstete die Geschichte und entdeckte, wo der Wald noch lebt: in den Köpfen der Deutschen, als Sehnsucht und literarische Erinnerung, als kollektiver Fluchtraum, als Gegenstand gemütvoller Sonntagsreden.